Wie würdet ihr Geborgenheit darstellen? Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich denke, Mike wäre in der Gefahr, ein Volvo zu malen. Schwedischer Stahl, dick, mit vielen Airbags. Und es gibt ihm ein gewisses Gefühl der Geborgenheit im Straßenverkehr. Vor allen Dingen, wenn er dann so auf italienische Fahrzeuge guckt oder anderes. Oder Harry natürlich auch mit seinem BMW, gibt so ein gewisses Gefühl der Geborgenheit. Oder wenn man alle Sicherheitssysteme in seinem Haus hat, eine wirklich sichere Haustür, dreifach verglast, an den Fenstern, Parterre auch noch Gitter davor hat, gibt einem das Gefühl der Geborgenheit. Oder habt ihr andere Bilder vor Augen, die ihr malen würdet oder anderes, was ihr gestalten würdet? Vielleicht die Nähe eines Menschen, von dem ihr wisst, auf den ihr euch verlassen könnt, der euch nicht alleine lässt, gibt euch Geborgenheit. Oder als Kind, dass man weiß, dass man Vater und Mutter hat, die zu einem stehen, die sich wirklich für einen entschieden haben, die mit einem den Weg gemeinsam gehen wollen. Oder manchmal fühlt man sich auch geborgen, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man in einen bestimmten Kreis von Menschen kommt, wo man weiß, diese Menschen, die haben Ja zu mir gesagt, die stehen zu mir, die haben mich angenommen, auch in meinen Grenzen, in meiner Unvollkommenheit, die lieben mich einfach. Das gibt ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwo hinkommt, wo man weiß, da hat man angefochtenen Platz, da ist man in Frage gestellt, da ist eher Kritik als Zuneigung und Zuwendung. Das kann auch ein Bild für Geborgenheit sein, eine Gruppe von Menschen, die da sind. Und wenn wir jetzt darstellen sollten, wie sieht das so aus, wie würden wir unsere Geborgenheit in Gott ausdrücken? Das ist übrigens ein Thema, das auch schon in der Bibel verschiedene Leute beschäftigt hat. In Psalmen gibt es viele Bilder, da kommen wir gleich auch noch darauf zurück, wie Menschen die Geborgenheit in Gott zum Ausdruck bringen. Wo sie sagen, dass Gott ihre Zuflucht ist. Und das hat ja auch was damit zu tun. Und wo sie verschiedene Bilder aus ihrem natürlichen Leben gebrauchen, um das zu beschreiben, dass dieser Gott ihnen so eine Geborgenheit gibt. Wie würdet ihr das ausdrücken? Wahrscheinlich nicht so wie Dorothea Steigerwald, eine Frau, die so Plastiken geformt haben. Gibt ja eine ganz bekannte, bleib sein Kind heißt die. Da ist eine geöffnete, jetzt im Verhältnis zu dem Kind überdimensionierte Hand. Und in dieser Hand schmiegt sich ein kleines Mädchen. Bleib sein Kind. Und man merkt, dieses Kind ist geborgen. Kein Zweifel. Es lehnt sich an. Die Nähe schafft ja immer auch Geborgenheit. Und dann die Hand, die ja Stärke vermittelt, schafft Geborgenheit, man merkt das einfach, das soll das ausdrücken. Ist jetzt vielleicht nicht mehr im 21. Jahrhundert und bei einer jüngeren Generation so zeitgemäß, ich würde es mir auch nicht in die Wohnung stellen, muss ich gestehen, aber es ist hier jedenfalls ein Ausdruck, geborgen sein in Gott und zwar in Gottes Hand. Jesus hat gebetet, wir haben es gehört, in Lukas 23, Vers 46 wird es uns überliefert, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Er vertraut sich den Händen Gottes an. Die Hände Gottes stehen für etwas. Für etwas, wo er sich anvertrauen kann. Sie stehen für etwas. Und da wollen wir uns heute ein Stück stärker das angucken. Als einer der letzten Worte, kurz vor seinem Tod, betete Jesus, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Die Hände Gottes, des Vaters, waren der Ort, zu dem er sich flüchtete, als ihm nichts anderes mehr blieb. Wenn man den Text liest und Parallelstellen in eurer Bibel stehen, dann sieht man, das ist eine Parallelstelle aus dem Psalm 31, aus dem Vers 6. Und dieser Psalm hat eine Fülle von Bildern bereit, die alle Geborgenheit zum Ausdruck bringen. Bilder, die wir auch heute nicht mehr gebrauchen würden. So, Gott ist der Fels der Zuflucht. Also Fels als ein Ort der Geborgenheit, der Festigkeit, der Sicherheit. Klar können wir in diese Richtung denken, aber hätte wahrscheinlich keiner gemalt oder geknetet, oder? Doch, weil es einfach ist, hätte man das vielleicht geknetet, damit man schnell fertig ist. So ein Fels, das ist der Fels, darauf stehe ich sicher. Aber mir vermitteln Fels eigentlich nicht Geborgenheit, eher unangenehme Gefühle. Bei einer Bergtour mit meiner Familie in jungen Jahren habe ich mal irgendwo so über dem Abgrund mich auf den Bauch gelegt, um runter zu gucken. Und mein böser großer Bruder hat mir eine Füße gepackt und ein Stück nach vorne geschoben. Seitdem fühle ich mich in gewissen Höhen überhaupt nicht mehr geborgen, auch wenn es ziemlich stabiles Material ist. So war das mit meinem Bruder. Oder Gott wird beschrieben als sicheres Haus. Und damals hatten die noch keine Alarmanlagen, ne? Und noch Lehmhäuser. Da war es schnell durch mit den entsprechenden Materialien. Hatten sie damals natürlich auch noch nicht. Konnte keine Planierraupe irgendwo klauen auf der Baustelle und durchhauen. Aber das Bild für Feinde unzugänglich, als Fels und als Festung wird Gott beschrieben. Ein ganz sicherer Ort, der Geborgenheit gibt. Haben wir so diese Erfahrung, dass das immer wieder sich so in unserem Leben ereignet, dass wir so einen ganz sicheren Ort haben? Bei Menschen vielleicht ein Stück, bei manchen Menschen. Und in der Beziehung zu Gott, dass das so richtig sich auch einstellt, diese Geborgenheit, dieses Wissen, ich bin mit meinem Leben geborgen bei ihm. Wenn ich da jemanden habe, der sich ganz für mich entschieden hat, der mich um jeden Preis und den Preis seines Sohnes will, der mit mir in Zukunft, in Ewigkeit leben will. Ich habe das wieder so gut empfunden, was der Mike vorhin hier vorne zum Ausdruck gebracht hat. Nicht nur indem er es gelesen hat, sondern wie er reagiert hat. Als er von der himmlischen Wirklichkeit sprach, war er so bewegt in dem Moment, dass sich das deutlich zeigte. Ein Ort der Geborgenheit, der jetzt schon immer widerspiegelt sich in unserem Leben. Und das merken wir doch auch. Ne? Wir haben doch schon viele Orte der Geborgenheit oder Sehnsüchte der Geborgenheit gehabt, Orte der Geborgenheit gesucht, manches ausgetestet und da sie nicht gefunden. Aber haben wir sie bei Gott gefunden? In seinen Händen? Als jemand, der in der Schrift zu Hause war, hört Jesus diese Gottesbeschreibungen alle mitklingen, die im Psalm 31 geschrieben stehen, während der 31. Psalm in seine Gedanken kam. Doch Jesus hat keines dieser anderen Bilder laut ausgesprochen, das eine aber. Er sprach von den Händen seines Vaters, in der er sich gibt, in denen er sich birgt. Ich gebe mich in die Hände Gottes. Ich gebe mich mit meiner ganzen Existenz in so einer Situation in die Hände Gottes. Warum macht Jesus das? Vielleicht, weil ihm bewusst war, dass er seit Stunden, eigentlich seit Tagen, in den Händen der Menschen war, in den Händen der Sünder, wie er es zuvor auch seinen Jüngern erklärt hatte. In Markus 14,14 sagt er, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. Das war seine Situation, er war ausgeliefert. Kann ich ja sagen, ne? Da will ich ganz schnell wieder in die anderen Hände zurück, ganz schnell wieder an den sicheren Ort. Ausgeliefert sein in die Hände von sündigen Menschen, ausgeliefert sein an die Bosheit und ihre Pläne und ihre bösen Gedanken. Hat Jesus selbst so gesagt? Hat er so beschrieben, die Situation? Das war seine sichtbare Realität. Diese Realität wollte er nicht entrinnen. Sonst wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Sonst hätte er im Garten Gethsemane nicht als letztes gesagt, dein Wille geschehe. Er ist diesen Weg gegangen. Aber er wusste genau, was jetzt da passiert. Er wusste, dass sein Vater ihn dort nicht herausreißen würde. Aber die Hände der Sünder, die sollten nicht den letzten Zugriff, nicht das letzte Wort haben. Das ist es, worum Jesus betet. Schon David hat im Psalm 31 den Händen der Verfolger die Hand Gottes gegenübergestellt. Der Psalm 31 beschreibt ganz vieles im Detail, was sich jetzt auch da ereignet, obwohl eine ganz andere Situation gemeint ist, die der David beschreibt. Er hat gesagt, meine Zeit, das heißt mein Leben, meine Existenz, meine Umstände, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Obwohl er sich ausgeliefert gefühlt hat in den Umständen an Menschen, die ihm Böses wollten. Sich da wieder geborgen, da wieder einen Schritt zurückgemacht. Ist doch manchmal so. Wir haben Umstände, wir haben Situationen und denken, hey, da ist so viel Schwierigkeiten, so viele Probleme, so viel gegen mich. Da bin ich so preisgegeben. Und dann muss ich sagen, das ist Realität. Ich bilde mir nichts ein. Aber ich gehe einen Schritt zurück oder einen Schritt zur Seite, innerlich, und sage, ich stelle mich in dieser Situation ganz bewusst wieder in deine Hand. Denn das hat auch was mit dir zu tun. Das ist nicht einfach so. Es kann mir kein Mensch was tun. Es kann mir keine Macht was tun. Weil ich eigentlich ja auch immer in deinen Händen bin. Und das Ganze ist immer noch unter deiner Herrschaft, in deinen Händen. Er hat das wieder ins Bewusstsein gekriegt, dass er da nicht ausgeliefert ist, nicht allein gelassen, nicht irgendeiner Willkür. So macht es Jesus. Was Menschenhände ihm antaten, musste voll und ganz durchgestanden sein. Aber dann sollten die Hände seines Vaters wieder sichtbar ihn aufnehmen, sichtbar sein Leben bestimmen. Sind Gottes Hände tröstlich? Stehen seine Hände für Trost und sonst für nichts? So Vorstellungen wie die durch diese Plastik bleibt sein Kind, die zeigen uns ja diesen Aspekt sehr deutlich. Aber das ist zu kurz gedacht. Gott könnte für uns letzten Endes, wenn wir nur so unsere Beziehung sehen, wir Kind geborgen in Gottes Hand und alles andere ist nicht da, nicht sichtbar, nicht Realität, kommt uns nicht nah, dann würden wir mit vielem in unserem Leben nicht zurechtkommen. Und wir würden dann Gott wie so ein Wohlfühlautomat benutzen, der uns zur Verfügung steht. Doch keiner kann über Gott verfügen. Lass uns mal noch ein bisschen darüber nachdenken, über Gottes Hände. Die Bibel zeigt uns Gottes Hände auf verschiedene Weise. Gottes Hand kann über jemanden kommen, so heißt das. Wie denkst du dir das? Was löst das für Gefühle aus, wenn du so irgendwie den Zuspruch kriegst, du bist in der Gemeinde oder in einem Kreis und einer hat so den Eindruck, dass er dir sagen soll, so im Namen Gottes Hand wird über dich kommen. Denkst du, oh nee. Oder denkst du, oh ja. Oder was wird das werden? Wenn Gottes Hand über dich kommt. Macht er dir erstmal die Frisur kaputt? So? Zuppelt er erstmal an dir rum, damit du wieder irgendwie ansehnlich aussiehst? Keine Kritik an irgendwelche Frisuren, Kleider oder so. Ist ein bisschen bildhaft. Derjenige, über den Gottes Hand kommt, bestimmt er nicht über sich selbst. Was könnte man sagen? Er bleibt nicht mehr derselbe. Gottes Kraft kommt über ihn. Er wird ermächtigt und kann das tun, wozu er berufen ist. In dem Zusammenhang wird das oft gesagt. Im Neuen Testament steht oft, er war erfüllt vom Heiligen Geist und dann kam eine Wirksamkeit oft. Oder ein Bewältigen. So wird das oft ausgedrückt. Im Alten Testament steht oft, die Hand Gottes kam über ihn und auf einmal war er in Umständen, in Situationen, die ganz viel brauchen von Gott, damit sie überhaupt klappen, funktionieren. Oder das Zweite, die Hand Gottes kann mit jemandem sein. Ja, das ist schon schöner. So, hier nebenan hängt so ein Bild. Ich lasse dich nicht allein, da ist so ein junger Mann abgebildet. Und daneben so ein bisschen unscharfe Person, größer, überdimensioniert und hat so die Hand auf der Schulter. Ein schönes Bild, ne? So jemand, der größer ist und stärker, mich so anfasst, dass ich ihn spüren kann, dass ich weiß, er ist da, ohne dass ich jedes Mal hingucken muss. So, da ist die Hand, das heißt, er selbst als Person mit seinen ganzen Möglichkeiten ist bei mir. Hey, das will ich. Gottes Hand mit mir. Die Hand steht ja für seine Macht, für seine Kraft, für seine Autorität, für seine Möglichkeiten, für sein Handeln, für seine Tätigkeit, für sein Aktivsein, für seine gestalterischen Fähigkeiten, für alles. Auf diese Weise begleitet Gott den Menschen, bestätigt ihn, gibt ihm Anschub. Und was getan werden muss, kann dieser Mensch tun, wenn Gottes Hand mit jemandem ist. Das ist schön. Dann gibt es aber auch eine Aussage, Gottes Hand kann jemand schwer drücken. Jo. Kennen wir, ne? Brauchen wir nicht erst einen Psalm lesen. Das können wir auch in unserem Leben schon ein Stück buchstabieren. Haben wir zwar nicht vertont und getextet vielleicht und besungen, dass uns Gottes Hand drückt, aber Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Das betete David in dem Psalm 32, Tag und Nacht. Und es gibt Dinge, ne? Die wirst du tags nicht los und die wirst du nachts nicht los. Oder? Gut, bis zum gewissen Alter habe ich auch mal gut geschlafen. Und es war richtig für David, diese Last, diese Hand nicht sofort abzuschütteln. Denn Gott musste ihn zur Umkehr bringen. Diese Hand, die auf dem David gelastet hat, Tag und Nacht, hat ihn bereit gemacht zur Umkehr. habe ich schon erzählt, Gott hatte mir nach einer Zeit, als ich Christ geworden war, deutlich gemacht, bring deine Vergangenheit in Ordnung. Vor Gott habe ich die in Ordnung gebracht, er hat mir vergeben, aber er hat mir auch aufs Herz gelegt, geh dahin zu vielen Menschen, an Orte, wo du Menschen Schaden zugefügt hast. Das war materieller Schaden in der Regel und das hat ja auch manchmal andere weiterreichende Folgen noch, weil die Menschen das Gefühl der Geborgenheit verlieren, wenn man in ihre Wohnung einbricht zum Beispiel und sie bestiehlt, ihre Wohnung zerstört und so. Und ich bin nicht bereit gewesen. Ich hatte Angst vor diesem Weg. Und Gott hat auch seine Hand auf mich gelegt. Mir ging es immer schlechter. Und nachher hatte ich so die Alternative, entweder noch schlechter oder jetzt die Sache endlich anpacken. Ich brauchte an dieser Stelle diese Art Motivation. An anderen Stellen hat mich Gott anders motiviert. Da war nicht der Druck oder das Missempfinden, ne? Eine Hilfe, sondern da war ein positiver Zuspruch, eine Hilfe. Aber ich bin froh, dass Gott das auch auf diese Art und Weise gemacht hat. Dass Gott mich so unter Druck gesetzt hat, seine Hand lastete auf mir, dass ich angefangen habe, die Dinge zu tun, die er von mir wollte. Und wir kennen beides, der Paulus sagt beides. Die Furcht Christi drängt mich, also bringt mich in Bewegung, aber auch die Liebe Christi drängt mich. Es kann manchmal beides zusammen sein, manchmal kann es sehr unterschiedlich sein. Und es ist Gottes persönliches Handeln dann an uns. Aber auch ohne, dass jemand gesündigt hat, kann die Hand Gottes sie niederdrücken. Jeremia muss das erleben. Ich habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt, sagt er, noch mit ihnen gefreut, sondern saß einsam und dann gebeugt von deiner Hand. Hier ist Gottes Hand nicht gerade ein Zufluchtsort, an dem man gerne wäre. Gottes Hand nicht gerade ein Trost. Aber wer an Gott, den Tröster, glaubt, wer sich diesen Händen Gottes ausliefert, diesem Gott anvertraut, muss auch annehmen und durchhalten, wenn Gottes Hand, ich will das mal so sagen, mal zupackt, dass dein Wille geschehe, das will ja gelebt sein. Es ist also kein Spaziergang, sich in Gottes Hände zu begeben. Und wir kennen dieses Wort aus dem Neuen Testament, Hebräer 10, 31. Es kann auch schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das spürte doch Jesus jetzt. Er spürte doch jetzt, dass Gott sich von ihm entfernt. Er spürte doch jetzt, dass er im Gericht ist für uns. Dass er zur Sünde geworden ist. Dass alle Schuld auf ihm liegt. Er spürt das. Er trägt unsere Schuld. An ihm vollzieht Gott sein Gericht für unsere Sünde und Schuld. Ihn, Jesus, straft Gott wegen unserer Sünden. Und Jesus ruft den Vater an, der ihn ja spürbar verlassen hatte und in dessen Händen er dennoch lieber sein wollte als irgendwo sonst. Wenn ich heute bete, Vater, nimm mich auf in deine Hände, dann will ich das mal so sagen, dann ist das kein harmloses Gebetchen. Gott ist nicht meine Vollkaskoversicherung, die alles in angemessenen Fristen zum Guten reguliert. Wenn ich mich betend in Gottes Hände flüchte, ist das eine Bewegung der Hingabe. Ich überlasse mich ihm und er hat alle Macht über mich. Habe ich das nicht mal zum Ausdruck gebracht? Wenn ich mich für Jesus Christus entschieden habe, wenn ich mich bekehrte, wenn ich umgekehrt bin, wenn ich das in der Taufe auch dokumentiert habe, ich habe ihm mein Leben übergeben. Und damit ihm alle Macht über mein Leben eingeräumt? Er ist jetzt mein Herr oder nur mein Herr für Problemlösungen? Oder nur mein Herr als Garantie, dass ich eines Tages endlich in diesem Sonnenstaat bin, für den wir schon den himmlischen Ausweis haben, in die vollkommene Welt Gottes? Ich überlasse mich ihm und er hat alle Macht über mich. Auch das habe ich schon gesagt. Ich habe Situationen gehabt, da wollte ich eigentlich eher weglaufen. Und habe mich eigentlich eher vollkommen unbrauchbar gefühlt für das, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und ich habe keinen anderen Weg gewusst, als zu sagen, ich vertraue mich dir an. Ich gebe dir das, was da ist. Das Unvollkommene, Unfertige. Das, alles, was da ist. auch das Uneinsichtige. Ich kann nichts anderes dir geben als das, was da ist. Und habe mich wieder ganz bewusst hingegeben und gesagt, ich gehöre dir. Und bitte mach weiter, auch wenn ich mal schwerhörig bin, auch wenn ich mal zäh bin, auch wenn ich mal bockig bin, auch wenn ich mal ungehorsam bin, bitte mach weiter in meinem Leben. Das habe ich doch schon lange begriffen. Ich blicke doch gar nicht durch in meinem Leben. Ich kriege doch gar nicht das Leben geregelt. Ich sage das immer so mit anderen Worten. Ich weiß gar nicht, wo der Schalter ist, wo ich irgendwo drehen sollte, dass was anderes in meinem Leben passiert, dass was anderes wird. Ich kann mich natürlich verhalten, ich kann mich natürlich benehmen an manchen Stellen. Klar, ich habe natürlich manches gelernt, wie manches geht, klar. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel in der Gesinnung Jesu mit Menschen umzugehen, wenn es darum geht, gehorsam zu sein in allen Platzanweisungen, wenn es darum geht, unter dieser Berufung zu bleiben, wenn Widerstand da ist und, ich könnte ganz viel aufzählen, dann weiß ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und dann gebe ich Gott diesen Trümmerhaufen, dann gebe ich Gott dieses Unfertige und Unvollkommene und sage, wenn das einer kann, dann du. Wenn das einer zurechtkriegt, dann du. Ich gebe mich wieder in deine Hand. Und dann vertraue ich auch, dass er die richtigen Mittel hat. Setz mich dem aus, was er nun mit mir machen wird und machen will. Wenn ich dieses Risiko begriffen habe, ich sage das bewusst Risiko, dann habe ich auch die Hoffnung, immer wieder diese Geborgenheit zu finden. Denn bei aller Macht, die Gott hat, ist er ja immer noch der Vater, den ich anrufe. Jesus hat diese Vateranrede ja eigens diesem Psalmwort hinzugefügt. Im Psalm steht nur, in deine Hände befehle ich oder übergebe ich meinen Geist. Jesus betet Vater in dieser persönlichen Beziehung. Vater. Wie sehen Gottes Hände aus? Lass uns das auch mal ein bisschen anschauen. Darf man so fragen? Wie soll ich mir Gottes Hände vorstellen? Wenn sie tröstlich und zugleich zupackend sind, wenn sie retten und auch niederdrücken können, wenn sie mich beschenken und über mich verfügen können, wie sehen die Hände dann aus? Es gibt ein Gemälde von einem Rembrandt von Rhein und ich denke, der hat das richtig genial gelöst. Der hat diese Szene gemalt aus dem Gleichnis Lukas 15 vom verlorenen Sohn, wie der Vater den heimkehrenden Sohn in die Arme schließt. Und die Hände des Vaters liegen auf dem Rücken des Sohnes und der Rücken des Sohnes ist zu sehen auf diesem Bild. Und die Hände des Vaters sind dadurch ganz deutlich erkennbar. Und etwas fällt auf, die linke Hand ist ganz zart, das hat die linke, ja, die linke Hand ist ganz zart und ganz schmal und die rechte Hand ist groß und kräftig. Könnte man sagen, eine Anomalie, ne? Aber Bilder haben ja einen Symbolcharakter, haben ja eine Aussage und ich finde, die ist ziemlich klar, stark und zart. Genauso wie wir es brauchen, ne? Oder? Wenn da so ein zartes Händchen ist wie das von meiner Frau, dann bin ich sehr glücklich. Ich liebe die kleinen Hände meiner Frau. Die passen so gut in meine. Ich fasse die auch nach fast 40 Jahren Ehe immer noch gerne an. Das ist richtig schön. Aber die vermitteln mir dadurch nicht Geborgenheit. Sondern ich brauche keine Angst zu haben. Wir nehmen mir mal eine Klatsch, dass da so eine Pranke kommt, die wehtut. Das ist einfach schön, diese kleine Hand. Die kann nichts anrichten, nichts wehtun, ist nichts Böses. So. Ja, die ganz schmale Hand, zart und eine ganz große Hand, stark. Wir können das jetzt mal testen. Ich glaube, der Hans-Joachim Fischer hat die größten Hände hier. Ich habe da immer drauf geguckt, in der Gemeinde in Rendsburg früher hatte der größte Hände ein Bruder, der war Schiffsbauingenieur und hatte noch angefangen, im Schiffsbau, so wo das noch richtig per Hand vieles gelaufen ist, noch im Segelschiffe, Segeljachten bauen und alles Mögliche. Und der hatte so Pranken, hatte auch nötig, weil er so Söhne hatte, damit das funktioniert mit der Erziehung. Das waren so richtig wilde Typen. Aber ne, der hatte Pfoten, wenn, ich weiß gar nicht, ob der durchs Jackett gekommen ist. Er brauchte wahrscheinlich 3 Größen größere Ärmel an seiner Jacke. Der stand dafür, für da weiß, was der festhält, das hält. Das hält. Und das ist ja schon was, ne? Wer schon Möbel geschleppt hat, ne? Und weiß, wenn da einer ist mit zarten Händen und wenig Kraft, wo das Ganze in Ruschen kommt und du gehst die Treppe hoch und bist genau in dieser Position, dass du weißt, alles, was der nicht hält, hilft dazu, dass ich jetzt falle, ne? So. Das ist schon ganz wichtig. Wie sind diese Hände? Und dieses Bild, stark und zart. Genau dementsprechend, wie es nötig ist in unserem Leben. Vielleicht darf man noch weitergehen und fragen, wie Jesus selbst Gottes Hände gesehen hat. Wenn Jesus seinen Vater anrief und sich in dessen Hände hineinwünschte, war Jesus dabei völlig frei von jeder Vorstellung durch seinen Stiefvater Josef. Oder hat dieser irdische Vater auch Jesu bildhafte Vorstellungskraft geprägt? Wir erfassen das Wesen Jesu ja keineswegs durch psychologische Überlegungen. Aber wenn Jesus auch voll und ganz Mensch war wie wir alle, dann ist seine Seele durchaus auch so geformt worden, wie unsere Seelen geformt werden. Mit Erfahrungen und mit Bildern aus seinem realen Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zimmermann damals noch nicht all die Sachen hatte, die man heute hatte, ne? Der hatte noch keinen Stapler. Der hatte noch keine Möglichkeiten, alles Mögliche technisch irgendwo zu packen. Das war ein Mann, der drahtig und kräftig und stark war. Die Hände spielten eine große Rolle. Damals hat man Balken noch von vorne bis hinten gesägt, per Hand. Das konnte man noch nicht von einem Sägewerk bestellen und noch nicht im Baumarkt besorgen. Alles per Hand. Und das wirkt sich aus, ne? Wenn du immer zupacken musst, wenn du immer mit der Hand was tust, dann spiegelt sich das wieder. Was für Hände hat Jesus an seinem Stiefvater Josef gesehen? Im Zimmermannshände. Also kräftige Hände zum Handeln imstande. Und auch schöpferische Hände, fähig etwas anzufertigen, was es vorher noch nicht gab. Und ich denke auch reaktionsschnelle Hände, die einen fallenden Hammer reflexartig auffangen konnten. Die standen für eine ganze Menge, die Hände, was er auch in seinem Alltag erlebt hatte. Ich meine, es ist nicht falsch, an Zimmermanns Hände zu denken, wenn wir beten, Vater, ich vertraue mich deinen Händen an. Aber ich sage dann immer, aber dann doch auch noch größer, noch stärker, noch vollkommener, noch fähiger, noch kreativer, noch tätiger als diese Hände von dem Mann, der am stärksten ist, der die größten Hände hat. Vater, ich vertraue mich deinen Händen an. Und Jesus hat gebetet und wusste, dass Gott auf dieses Gebet hin handelt. Wo brauchst du Gottes Hände? Stimmt, je älter man wird, umso mehr weiß man, dass man sie braucht. Ist aber eigentlich komisch, ne? Wo brauchst du gehalten sein? Wo brauchst du zupackende Hilfe? Wo brauchst du einen, der mal wieder dreht? Komm, in die richtige Position. Als Jesus dem Johannes begegnet, am Anfang der Johannes-Offenbarung, da spricht er den Johannes an und sagt, dreh dich um. Jesus kommt von hinten und spricht ihn an. Er guckt in die falsche Richtung. Darf ich mal so sehr großzügig auslegen. Muss Jesus erstmal sagen, dreh dich um. Manchmal reicht das ja, wenn das einer sagt, ne? Dreh dich um. Aber manchmal muss einer drehen, in die richtige Position wieder bringen. Mal ehrlich, wir sind schon ganz schön zäh, wenn es darum geht, für manche Dinge richtig zu tun. Manchmal brauchen wir auch sanft Gewalt. Ich lege meinen Geist in deine Hände, und dann heißt es weiter im Psalm 31,6, du hast mich gerettet, Herr, denn du bist ein treuer Gott. So lautet das Gebet von David, das Jesus 1000 Jahre später aufnimmt. Und der 31. Psalm ist ein Vertrauensgebet, obwohl es knüppeldick um ihn herum ist. Die quälende Not kommt ungeschminkt zur Sprache. Und Jesus hat sich am Kreuz in den betreffenden Zeilen im Psalm 31, die Verse 10 bis 14, sicher wiedergefunden. Da heißt es zum Beispiel, mein Leben schwindet dahin. Ich bin zum Spott geworden, meine Gestalt ist von Schmerzen verfallen. Das steht da schon, 1000 Jahre früher. Und Jesus betet jetzt einen Satz aus diesem Psalm. Das war bestimmt alles präsent. Hatte sich bestimmt darin wiedergefunden und mit diesem Psalm gebetet in seiner Situation. Sich bei Gott in Verwahrung geben. Der sechste Vers aus Psalm 31 ist schon früh im Judentum zu einem gern gebrauchten Abendgebet geworden. Das Tätigkeitswort ich lege oder ich übergebe ist eigentlich ein juristischer oder finanztechnischer Ausdruck damals gewesen. Man gebrauchte das Wort, und das kann nicht jeder, aber mancher kann das ja, wenn man einen Geldbetrag jemand anderen zu treuen Händen in Verwahrung gibt. Heute würde man sagen, ich deponiere etwas sicher auf meinem Konto. Also wir haben ja Leute auch mit solchen Erfahrungen aus Bank- und Sparkassenkreisen. Ich deponiere etwas sicher auf meinem Konto. Ich übergebe. Diese Vorstellung übertrug sich vom Psalm 31 dann auf die Situation, wenn man abends den Tag abschloss und in die Nacht ging. Und für die Dauer des Schlafes, deswegen Abendgebet, vertrauten die Glaubenden ihre Seele Gott an. Ist nicht schlecht, ne? Ein Rabbiner, der sagte im Talmud über das Abendgebet, jeden Abend geben wir unsere Seele bei dir in Verwahrung, Gott. Fand ich richtig schön, so diese Vorstellung. Und du gibst sie uns jeden Morgen zurück, wobei wir erkennen, dass du ein gerechter Gott bist. Das hatten wir ja gerade schon, dieser Nachsatz vom gerechten Gott bezieht sich auf Psalm 31, Vers 6, der zweite Teil, wovon Gott die Treue die Rede ist. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Und auch ein guter Weg, sich für die Nacht so bei Gott zu deponieren, sicher aufgehoben zu sein? In der Nacht ist man schutzlos, oder? Auch heute noch, obwohl keine wilden Tiere mehr in unsere Wohnung kommen und uns bedrohen. Schutzlos ausgeliefert bin ich aber oft meinen Sorgen oder meinen beklemmenden Träumen. Und während ich schlafe, bestehen viele Probleme einfach weiter. Manchmal empfinde ich, die Zeit spielt sogar gegen mich, wenn ich schlafe, weil die Probleme in dieser Zwischenzeit sich auch ausruhen, damit sie anschließend wieder in der vollen Kraft da sind. Und der Gedanke an die Probleme bedroht mich zuweilen auch nachts. Und dann beten, ich übergebe, ich lege meinen Geist, meine Existenz in deine Hand, denn du bist ein treuer Gott. Ich finde das genau richtig, oder? Es bringt ja was zum Ausdruck auch, ne? Es bringt ja zum Ausdruck, dass ich Mensch, der gerne aktiv ist, der gerne handelt, der gerne, was sagen die Kinder immer, Kontrollzwang hat, der gerne an allem irgendwie drehen möchte, weiß, dass das oft gar keinen Knopf findet, aber sonst kann ich gar nicht zur Ruhe kommen. Wenn ich nicht das Wissen habe, da ist einer, bei dem die Sache jetzt gut aufgehoben ist, der kann weitermachen. Der braucht jetzt nicht 8 Stunden Schlaf. Und der kann überall wirksam sein. Und solange kann ich doch richtig ruhen, losgelassen ruhen, oder? Ich hab's losgelassen. Nun birgt der 31. Psalm aber für Jesus, wenn er ihn am Kreuz betete, ein Dilemma. Es ist dasselbe Dilemma, das wir schon bei anderen Psalmen beobachten können. Jesus kann die Hoffnung des Psalms nicht voll und ganz für sich in Anspruch nehmen. Denn der Beter erwartet ja, dass Gott eingreift und ihn aus dieser Bedrängnis herausreißt. Genau das kann Jesus nicht erwarten. Genau das kann Jesus nicht erwarten. David konnte getrost beten. Herr, lass mich nicht scheitern, denn ich rufe zu dir. Scheitern sollen die Frevler. Verstummen und hinabfahren ins Reich des Todes. Doch jetzt ist es ja Jesus, der ins Reich des Todes hinabfahren wird und nicht seine Gegner. David betete weiter. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Und Jesus, sein Vater, hatte die Stimme seines Flehens nicht überhört. Aber abgewandt hat er sich trotzdem. Es ist, als stünde der betende Jesus vor einer Wand. Es ist die Wand des Todes. Er vertraut sich zwar Gott an, flüchtet sich in dessen Hände, aber er weiß gleichzeitig, dass sich diese Wand des Todes nicht öffnen wird. Denn er ist dazu bestimmt, an ihr zu zerschellen. Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und das nicht vorher noch gerettet wird. So ähnlich geht es uns ein bisschen auch manchmal. Die Wand ist Gott sei Dank selten die des Todes, aber es gibt viele Situationen, in denen wir beten und dann entwickeln sich die Dinge weiter ins Negative und lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Es gibt Christen, die sowas nie sagen würden, aber wir haben das ja gelernt im Wort Gottes, dass das ein Teil der Wirklichkeit unseres Lebens sein kann und dass wir damit umgehen müssen. Manche Dinge lassen sich nicht rückgängig machen. Fakten sind geschaffen. Der Arbeitsplatz, um den ich mich bewarb und für den ich betete, wurde jemand anderem gegeben. Das Gespräch, von dem ich Versöhnung erhoffte, fand statt und missglückte. Das Tischtuch ist zerschnitten. Die Operation, zu der man mir geraten hatte, verlief nicht optimal, sondern die Nebenfolgen, über die der Arzt mich aufklärte, sind eingetreten. So etwas steht nun wie eine Wand, wie eine Mauer in meinem Leben. Es ist, als ob Gott mein Anliegen zwar gehört hat, es ist bei ihm deponiert, aber er hat sich nicht drum gekümmert. Und das werfen wir uns ja auch manchmal vor. Da sagt uns jemand was, sein Problem, seine Not, irgendeine Schwierigkeit, ob real oder nur empfunden. Und wir hören das und machen uns vielleicht Gedanken, aber er erlebt nicht das, was passiert. Das schafft eine Menge Spannung, ne? Das schafft eine Menge Spannung. Mancher hat einen Hals, Sonnenhals, weil er seinen Ältesten schon tausendmal gesagt hat, was alles nicht richtig läuft und nichts passiert. So. Dabei ist es doch so, dass es bei uns gut aufgehoben ist, das Anliegen. Wie vertraue ich vor einer Wand? Wie traue ich Gott dann? Was traue ich Gott dann noch zu? Wie konnte Jesus den Vertrauenspsalm von David beten, obwohl er wusste, dass er sterben musste? Das ist ein entscheidender Punkt. Jesus hat im Psalm um ein entscheidendes Wort ergänzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Vater. Jesus ist und bleibt Gottes Sohn, auch im Tod. Gott ist und bleibt sein Vater, auch wenn Jesus vor der unüberwindbaren Wand steht. Auch wenn Gott Abstand hält und nicht eingreift, bleibt er sein Gott. Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. So heißt es auch im Psalm 31. Man könnte sagen, hey, das hat Jesus damals schon gebetet. So nah dran ist das an seiner Situation. Aber das hat David damals gebetet. Auch Jesus kann so beten, auch jetzt noch angesichts des Todes. Auch ich kann so beten, selbst wenn ich vor der Wand stehe und wenn meine Hoffnung widerlegt wurde durch die Fakten, die nun mein Leben bestimmen. Dennoch bleibt er mein Gott. Und ich bleibe sein Kind. Keine Last, die mich niederdrückt, kann an dieser Tatsache etwas ändern. Und wir merken, diese Wirklichkeit, diese Situation haben auch andere erlebt und auch andere formuliert. Paulus formuliert das so im Römer 8. Wer oder was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Wer oder was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Und da zählt er Dinge auf, die wirklich eine Wand sind. Weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes. Was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Wenn aussichtsreiche Möglichkeiten sich zerschlagen, wenn Türen zugehen, wenn die Umstände gegen mich sind, Gott als Person ist davon nicht betroffen. Gott als Vater ist beständig und meine Kindschaft, mein erlöstes Kindsein geht weiter. Über alle Umstände hinaus. Und Gott hat immer, und das ist auch wichtig, immer noch eine andere Sicht von der Zukunft. Er hat die Wand nicht weggenommen an dieser Stelle bei Jesus. Aber er weiß, wie es dahinter aussieht. Er hat die Wand nicht weggenommen, aber er weiß, wie es dahinter aussieht. Deswegen brauchen wir manchmal so einen Blick in unsere zukünftige Heimat, für die wir jetzt schon unseren Pass haben, wo wir jetzt schon das Bürgerrecht haben, wo wir jetzt schon das Angeld, den Heiligen Geist haben. Brauchen wir manchmal so einen Blick in diese Zukunft. Er weiß, wie es weitergeht, auch ohne den ersehnten Arbeitsplatz, auch mit den Spätfolgen einer Operation, auch im Schatten eines Familienzwistes. Er wusste, wie es für Jesus weiterging, nachdem der gestorben da war. Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott, meine Zukunft liegt in deinen Händen. So betet das David. Und das weiß ich auch. Genau das kann ich auch in vielen Situationen beten, weil ich das gesehen habe, dass Gott immer Zukunft schafft. Manches Problem ist gelöst, manche Wand ist weg, aber manches ist geblieben. Manches ist als neuer Last sogar dazugekommen in unserem Leben, das sich nicht in 3 Minuten auflöst. Wir haben mal ein Bild gekriegt, wo jemand hilfreich das beschrieben hat, wie sich gewisse Dinge in unserem Leben ereignen. Da in dem Bild kamen Schnecken vor. Wir haben das gut verstanden. Das hieß nämlich, es geht im Schneckentempo. Aber es passiert. Es passiert und wir können das an vielen Stellen schon sagen. Die Schnecke hat auch ihr Ziel erreicht. Es ist passiert, was Gott verheißen hat, was Gott zugesagt hat. Aber an anderen Stellen bewegt sich manches noch im Schneckentempo. Und nicht nur Schafe mag ich nicht, mittlerweile Schnecken auch nicht. Die Schafe stinken und die Schnecken sind zu langsam. Aber ich denke, Gott hat das nicht umsonst gewählt. Manches Bild, auch schon in seinem Wort. Das ist ein Gebet, du bist mein Gott, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Das ist ein Gebet, das ich gern trotzig vor oder gegen meine Wand sprechen darf. Und übrigens, in dem Text, den der Mike gelesen hat, da steht, dass Jesus laut rief. In anderen Übersetzungen schrie. Er rief laut, Vater, in deine Hand übergebe ich meinen Geist. Das ist ein Gebet, das ich gern trotzig oder vor oder gegen meine Wand sprechen darf. Über die Wand komme ich manchmal nicht hinweg, aber Gott ist größer. Die Zukunft, die er mir gibt, ist nicht durch meine Wand blockiert. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Die Zukunft ist nicht durch meine Wand blockiert. Wer oder was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Und wie sollte mir Gott in Christus nicht alles schenken? In seine Hände kann ich mich also legen, jeden Morgen und Abend wieder. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Also diejenigen, die mit der Bibel vertraut sind, haben für dieses Wort wahrscheinlich einen anderen Wortlaut im Ohr. Also wenn sie Lutherbibel lesen, heißt es, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also ich gebe mir innerlich selbst einen Befehl. So sagt es die Lutherübersetzung jedenfalls. Und nicht nur von Jesus am Kreuz, sondern auch die Übersetzung vom Psalm 31. Was das Wort eigentlich bedeutet, was wir hier haben, haben wir verstanden. Es meint Anvertrauen, etwas zu treuen Händen übergeben. Anbefehlen ist eine altertümliche Sprachform. Und heute klingt das auch ganz merkwürdig. Ne? Wir sind ja vielleicht alle oder viele allergisch, wenn es dieses Wort Befehl auftaucht. Und dann auch beten und zugleich befehlen. Und dann auch Gott etwas befehlen vielleicht. Das geht natürlich nicht. Und die vielen Gebetsanliegen, die wir Gott anbefehlen, die sind natürlich kein Kommando an Gott, obwohl wir das manchmal so denken. Der Befehl richtet sich eher an unser Anliegen, zum Beispiel an unsere Sorgen. Und da kommt jetzt ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Ihnen befehlen wir, dass sie zu Gott gehen sollen. Wir schicken sie zu dem, der sie verändern kann. Und so machte es auch Jesus. Es heißt in 1. Petrus, Jesus, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er übergibt diese Sache Gott. Müssen wir manchmal auch machen. Ich gebe die Sache ab. Ich schicke sie außerhalb von mir. Da muss sie gelöst werden. Aber was ist, wenn ich nicht einzelne Probleme habe, sondern Probleme mich haben? Wenn ich also nicht irgendeine Sache schwierig empfinde oder schwierig ist, sondern ich selbst beschwert bin und die Schwierigkeit liegt darin, wie ich damit zurechtkomme. Kennen wir auch, ne? Ich bete dann also nicht für etwas, sondern für mich. Und das kann ich genauso machen, wie Jesus es in Anlehnung am Psalm 31 tut. David und Jesus nahmen nicht eine Sache außerhalb von ihnen in den Blick, sondern ihren Geist, also letztlich sich selbst. Es ist, als ob man sich im Gebet neben sich stellt und auf sein Inneres schaut und dann zu Gott hinträgt. In deine Hände lege ich meinen Geist. Kurze Einfügung, Geist meint nicht den Heiligen Geist, sondern ist eine Bezeichnung von mehreren, die die Bibel für das Innere des Menschen hat. Gottes Wort wird manchmal vom Herzen gesprochen, von der Seele, vom Geist. Interessanterweise im Hebräischen auch von den Nieren. Nach hebräischem Denken ist das der Sitz unserer Gefühle. Unsere Redeweise von der Seele umfasst viele dieser Aspekte, auch den Geist. Und nun ist es eine Möglichkeit, im Gebet seiner eigenen Seele sozusagen gegenüberzutreten und sie anzusprechen. Und da hören wir mal, wie da gebetet wird. Was bist du so gebeugt, meine Seele? Ich habe vor kurzem auch mal von Selbstgesprächen gesprochen. Ne? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott. Das sagt einer seiner Seele. Er spricht also im Gebet mit sich. Denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Selbstgespräch. Dreimal in diesem Doppelpsalm 42 kommt dieser Anruf an die eigene Seele vor. Er setzt voraus, dass man erkennt, was sich in der eigenen Seele abspielt. Dann bringt man die Seele mit Gott in Verbindung, der sie beruhigen, begradigen oder aufmuntern kann und heilen kann. Oder hört ein anderes Wort. Gefestigt ist meine Seele, Herr. Ist doch schön, wenn das einer so sagen kann. Jetzt spricht er mit Gott über sich. Gefestigt ist mein Herz. Und dann sagt er, ich will singen und spielen und sagt dann aber trotzdem noch, wach auf, meine Seele, wach auf, Harf und Zither. Ich will den Tag mit einem Lied aufwecken, das ist Psalm 57. Hier erkennt David, dass sein Herz voller Vertrauen ist. Nichts kann ihn im Moment erschrecken. Das sagt er Gott und das sagt er sicherlich dankbar. Und dann geht er aber noch weiter. Das hat er jetzt schon erkannt und wir würden sagen, oh, der ist schon jetzt auf dem richtigen High-Level. Der ist schon richtig, boah, super drauf, ne? Wenn er so sagen kann, oh, mein Herz ist gefestigt, das will singen und spielen. Aber dann merkt er, auch wenn er eine klare Selbstwahrnehmung, das singt und spielt noch nichts. Dann sagt er nämlich zu sich, wach auf, meine Seele, wach auf, Harf und Zither. Ich will den Tag mit meinem Lied aufwecken. Was macht er? Seine Seele darf nicht ruhig bleiben, das muss er ihr auch noch sagen. Da muss noch mehr passieren. Er redet ihr zu, damit sie in Bewegung kommt, zu Gott hin und Gott lobt. Vielleicht könnte man das so erklären, dass man sagt, im Kopf, ne, sage ich schon toll, die Situation. Aber da sind noch andere Dinge in mir, die sind noch nicht in Bewegung, die sind noch nicht davon erfasst. Dann sage ich auch, komm, das auch noch. Das darf das auch miterkennen, mitempfinden, mitwahrnehmen. Nicht nur rational, nicht nur kognitiv, sondern ganzheitlich, auch emotional. Und dann darf ich auch meinen Mund aufmachen. Wir haben das ja vor einiger Zeit erlebt, dass jemand sagt, Mensch, ich habe meine Hände noch nie gebraucht, um Gott zu ehren. Und gesagt, das will ich jetzt auch tun. Ich will das nicht immer blockieren. Ich will das ganzheitlicher tun. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass hier jemand am Anfang des Jahres gesagt hat, ich habe nicht mehr Gott gelobt. Ich habe nicht mehr meinen Mund aufgemacht, um Gott zu loben. Und ich will wieder anfangen, Gott zu loben. Nicht nur denken, ich habe einen guten Gott, sondern auch tun. Und das muss man sich manchmal selber sagen. Und natürlich gehört der Psalm 103 dazu, den kennt jeder. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Es geht dem David nicht um eine strikte Unterscheidung zwischen Herz oder Seele, sondern er will möglichst alles, dass möglichst alles erfasst ist, was ihn ausmacht. Daher die Formulierung, all mein Inneres. Gedanken, Gefühle, Ratio und Emotionen. Das kann dann auch mal die konventionelle Formgrenzen sprengen. Da müssen wir doch manchmal noch einen Schritt weiter gehen, oder? Vielleicht müssen wir das einfach mal tun und sagen, jetzt aber noch, auch andere Dinge meiner Existenz dürfen in diese Richtung laufen. Was in mir ist, was sich im Laufe eines Tages nicht alles in mir ansammelt, Überraschungen, Erfolgsmeldungen, Enttäuschungen, Erschrecken, Jubel, Seufzer, Schmerzen, Verwirrung. Als Beter habe ich die Möglichkeit, all das bewusst wahrzunehmen und zu Gott zu bringen, was in mir ist. Zum Beispiel aufrichtige Dankbarkeit. Und dann lobe ich Gott. Was in mir ist, auch der Schrecken und die Angst, bringe ich zu Gott. Was in mir ist, die Kopfschmerzen, ich bringe sie zu Gott. Was in mir ist, zum Beispiel diese komplette Verwirrung, auf zu Gott, lass dich von ihm ordnen. Was in mir ist, diese Unzufriedenheit, zu Gott damit, sich im Heiligtum verändern lassen in seinem Denken und vom Kritiker zum Ermutiger werden. Das geht nur, wenn ich klar sehe, was in mir ist und wenn ich damit zu Gott gehe. Mit allem. Ganzheitlich. Und in alles wirkt Gott hinein. Ganzheitlich. Was ich hier abspiele, wenn ich mir zurede, nennt die Bibel das Gespräch meines Herzens vor Gott. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das mein Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. So heißt es auch in einem Psalm. Und wer geübt ist im Beten und dabei auch mal in den Bahnen betet, die dieses Psalm vorzeichnen, der ist zugleich geschult darin, sein Inneres ehrlich zu sehen. Er ist in Regung des Herzens der Seele, aber nicht ausgeliefert, sondern er kann ihnen gegenübertreten und sie auf einen Weg schicken. Zu Gott. Und wir sind ja gerade durch die letzten Predigten deutlich dazu eingeladen worden, dass wir mit Gott über alles reden können. Noch der letzte Gedanke. Manchmal freilich ist meine Verwirrung oder Bedrückung so komplett, dass ich keine Distanz mehr dazu hinbekomme. Ich kann meine Seele nicht zureden mehr. Ich kann sie auch nicht zu Gott schicken, weil ich mich mit ihr so verquickt und so verknäult bin. Dann verläuft die Gebetsbewegung andersherum. Ich spreche nicht mit meiner Seele über Gott, sondern mit Gott über meine Seele. Das ist es, was David im Psalm 31, Vers 6 tat. Dieser Satz ist ja eine Anrede, nicht an sich selbst. Aber wir haben gesehen, das dürfen wir auch, sondern an Gott. Ich lege meinen Geist in deine Hände. So tat es Jesus auch. Gut möglich, dass er ganz erfüllt war von seinen Schmerzen, von seiner Not und von der Last, die er trug, nämlich die Sünde der Welt. So heißt das. Wir tragen ja manchmal nur die kleinen Sünden von uns, klein jetzt in Anführungszeichen, im Vergleich jetzt zu der Sünde der Welt. Wir tragen ja manchmal und ertragen schmerzlich die Sünde anderer Leute und ihre Bosheit. Jesus trug die Sünden der Welt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich denke, wir haben noch niemals ansatzweise einen Begriff und ein Empfinden davor, was das für eine Last ist. Gut möglich, dass er ganz erfüllt war von seinen Schmerzen, von seiner Not, von der Last, die er trug, nämlich die Sünde der Welt. Mag sein, dass ihm im Gespräch seines Herzens vor Gott in eben beschriebenem Sinn kaum noch gelang. Mag sein, dass er sich nur noch wie ein Bündel aus all dem gefühlt hat, was in ihm war. Aber so brachte er sich zu seinem Vater. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und diese völlige Hingabe Jesu ist unsere Rettung. Amen. Ich möchte noch beten und dann werden wir ein gemeinsames Lied singen und danach beenden wir den Gottesdienst mit der Segnung.